SWR 2 Nachrichten.
Um 12 Uhr mit Frauke Vetter. Der Kölner Kardinal Wölki wird trotz des Missbrauchsskandals nicht seines Amtes enthoben. Das berichten mehrere Medien und berufen sich auf Kreise der katholischen Kirche in Rom. Das entsprechende päpstliche Schreiben werde noch am Nachmittag veröffentlicht. Wölki soll demnach aber eine mehrmonatige Bedenkzeit verordnet werden. Ob der Kardinal nun doch noch seinen Rücktritt anbieten wird, ist unklar. Im vergangenen Herbst war er in die Kritik geraten, weil er eine Studie über den sexuellen Missbrauch zurückgehalten hatte. Daraufhin waren viele Menschen aus Protest aus der Kirche ausgetreten. Die Umweltbewegung Fridays for Future will in diesen Minuten mit ihren heutigen globalen Protesten beginnen. In Deutschland sind an etwa 450 Orten Demonstrationen geplant. In Berlin werden laut Polizei 20.000 Menschen erwartet. Bei der Kundgebung vor dem Reichstag soll auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg sprechen. Veranstaltungen finden auch an mehreren Orten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz statt, darunter in Mainz, Stuttgart, Freiburg und Koblenz. 2 Tage vor der Bundestagswahl haben sich Spitzenpolitiker der Parteien erneut zu möglichen Koalitionen geäußert. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte Unionskanzlerkandidat Laschet aber, er halte es für möglich, dass am Wahlabend kein klarer Sieger feststehe. Franka Welz.
Laschet sagte, man wisse vielleicht am Wahlabend noch nicht, wie der künftige Kanzler aussehe. Sein Ziel sei es, trotz des Rückstands in den Umfragen weiterhin Platz 1 zu erobern. Laschet bevorzugt eine, wie er es nennt, bürgerlich geführte Regierung und betonte, am Ende müssten die Programme der Parteien übereinstimmen. FDP-Chef Lindner äußerte erneut eine Präferenz für ein Bündnis seiner Partei mit Union und Grünen, sagte aber auch, Koalitionsbildung sei kein Wunschkonzert. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, meinte hingegen, sollte es nach der Wahl auf ein Bündnis zwischen SPD und Grünen hinauslaufen, dann könnte die Regierungsbildung schnell gehen. Fast alle Parteien veranstalten heute ihre Abschlusskundgebungen im Wahlkampf.
Die Wiederaufbauhilfe in Rheinland-Pfalz kann ab kommendem Montag beantragt werden. Das hat die Landesregierung auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Laut Finanzministerin Ahnen wird es für beschädigten Hausrat Pauschalen geben. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind zum Beispiel bis zu 13.000 Euro vorgesehen. Für beschädigte oder zerstörte Häuser sollen bis zu 80% der Schadenssumme ersetzt werden. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im September zum 3. Mal in Folge gesunken. Das hat eine Umfrage des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts unter 9.000 Managern ergeben. Christine Bergmann.
Die deutsche Industrie ächzt weiterhin unter den Lieferengpässen und das führt dazu, dass die Unternehmen nicht mehr nur die nächsten Monate skeptisch beurteilen, sondern auch ihre aktuelle Lage. Auch melden mittlerweile fast 80% der befragten Firmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und das führt dazu, dass wir in der Industrie eine Art Flaschenhalsrezession erleben, wie der Präsident des Münchner IFO-Instituts Clemens Fuß sagt. Die Auftragsbücher seien zwar immer noch voll, aber die Produktion funktioniere nicht, weil die Vorprodukte fehlen. Sie stecken also im Flaschenhals fest.
Der auf Sardinien festgenommene katalanische Separatistenführer Puigdemont soll heute von einem italienischen Gericht angehört werden. Das berichten italienische Medien. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Die Richter müssen entscheiden, ob der frühere Regionalpräsident Kataloniens an Spanien ausgeliefert wird. Gegen Puigdemont liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Spanien wirft ihm vor, am katalanischen Unabhängigkeitsprozess beteiligt gewesen zu sein. Der Separatistenführer war im Oktober 2017 nach Belgien ins Exil gegangen, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. 2019 wurde er ins EU-Parlament gewählt. Spanien bemühte sich seit Jahren vergeblich um seine Auslieferung. Ende Juli hob ein EU-Gericht in Luxemburg jedoch die parlamentarische Immunität von Puigdemont auf. SWR-Nachrichten, Martha Rittner und Ronald Lessig. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Hoch vom Atlantik bis nach Italien bestimmt unser Wetter. Die Vorhersage? Am Nachmittag wechseln sich in Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg dichte Wolken und Sonne ab. Viel Sonne gibt es im südlichen Baden-Württemberg bei 17 Grad in der Hohen Eifel und 24 Grad im Markgräfler Land. In der Nacht locker bewölkt bei 12 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten, morgen zunächst sonnig und 20 bis 26 Grad warm. 12.05 Uhr.
SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Tag. In dieser Sendung haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Das letzte Spitzentreffen der Bundestagsparteien und die Ausgangsposition zwei Tage vor der Wahl am Sonntag. Die Klimaaktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future gehen wieder auf die Straße. Unterstützt werden sie auch von Lehrern, die es in Ordnung finden, wenn dafür Schule geschwänzt wird. Wir haben mit einer Lehrerin gesprochen. Und Mercedes steigt ins Batteriezellengeschäft mit zwei französischen Großkonzernen ein. Zu unserem ersten Thema. Der Bundestagswahlkampf ist auf der Zielgeraden. Heute und morgen bleiben den Parteien noch, um die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu werben. Gestern Abend taten das schon die Spitzenvertreter und Kandidaten aller 7 im Bundestag vertretenen Parteien. Es war das letzte direkte Aufeinandertreffen in ARD und ZDF. Die letzte Gelegenheit, sich direkt gegen die anderen Bewerber profilieren zu können. Beispielsweise beim Klimaschutz, und das klang dann so.
Milliarden Menschen auf der Welt können nicht auf Wohlstand oder wirtschaftliche Perspektive verzichten, weil sie gar keine haben. Deshalb ist die Aufgabe Deutschlands, durch Spitzentechnologie eine freie Lebensweise, wirtschaftliche Perspektive mit dem Klimaschutz zu verbinden. Und die Nation der Ingenieurinnen und Techniker kann das.
Wir sagen als AfD, dass es den Klimawandel, also Wärme- und Kälteperioden, immer schon gegeben hat. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, in Deutschland unseren industriellen Kern zu schleifen. Wir wandeln ja nicht, Herr Laschet, unsere Industrie um, sondern Sie machen unsere Industrie kaputt.
Ich teile aber ebenso dieses Verzichtsgefühl nicht. Ich fahre ein elektromobiles Fahrzeug und das macht Spaß. Das ist schöner als das Fahrzeug, das ich vorher hatte. Und deshalb glaube ich, dass das alles auch Spaß machen kann.
Ich persönlich fahre wie heute beispielsweise mit der Bahn her, statt mit dem Auto. Ich reduziere auch, und es fällt einem Bayern gar nicht so leicht, den Fleischkonsum beispielsweise, um gesünder und auch klimabewusster auch mich zu ernähren.
Da jetzt alle solche Ökos sind, ist ja schön, wenn die nächste Bundesregierung dann auch endlich klimaneutral wird.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen, damit wir den Strom bekommen, den wir benötigen, damit es CO2-neutralen Stahl, CO2-neutrale Chemie gibt, damit wir klimaneutrale Zementwirtschaft haben, Automobilwirtschaft und Maschinenbau. Das geht auch. Wir können also wirklich ein besseres Leben führen, ohne Einschränkung.
Wir haben ja ein ganz klares Ziel, dass Armin Laschet Kanzler wird.
Wir müssen Schluss machen mit der Politik der verlorenen Zeit. Es gibt eine ganze Menge Menschen in diesem Land, die haben Angst vor der Altersarmut, die können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Wir müssen beim Klimaschutz vorankommen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn die drei Parteien nach der Wahl eine rechnerische Mehrheit haben, dass es dann dringend notwendig ist und alle drei in der Verantwortung sind, darüber zu reden, wie man zu einem Politikwechsel kommt.
Wir wollen möglichst stark werden, weil wir dann eben Einfluss haben auf die Koalitionsformate und die Inhalte.
CDU und SPD stehen für weiter so. Wir als Grüne sagen, jetzt ist die Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen beim Klimaschutz. Und ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können Deutschland modernisieren. Und das machen wir mit den Parteien, mit denen es am besten gelingt. Und klar ist auch, ohne eine starke grüne Führung ist es wie Klima ohne Schutz. Das funktioniert am Ende nicht.
Das Aufeinandertreffen der Vertreter der 7 Parteien, die im Bundestag sitzen, gestern Abend in ARD und ZDF. Klaus Sturm aus unserem Hauptstadtstudio hat die Diskussionsrunde für uns verfolgt. Herr Sturm, war das eine Diskussion im Rahmen des Erwartbaren oder gab es vielleicht doch neue Erkenntnisse?
Also ich denke, das war so ziemlich das Erwartbare. Das ist ja auch keine Überraschung. Wir hatten da ja vorher sogenannte Triels schon. Da waren mehrmals die drei Kanzlerkandidaten zusammen. Dann gab es auch schon 4er-Runden mit den kleineren Parteien. Und da wurden ja schon mehrmals diese Positionen, alle Positionen aller Parteien klargemacht. Und eine, sagen wir mal, 180-Grad-Wende, die hat da gestern von den 7, die dabei waren, auch keiner hingelegt.
Gleich nach der Diskussion hat das ZDF das letzte Politbarometer mit der Sonntagsfrage veröffentlicht. Danach liegt die SPD jetzt noch 2 Prozentpunkte vor der Union, also ziemlich knapp. Die Union hat in den letzten Tagen aufgeholt. Woran liegt das?
Ich glaube, allmählich ist dieser ganze Ärger, der Streit Laschet gegen Söder, CSU gegen CDU, dieser ganze Streit, der ist jetzt, glaube ich, abgeräumt in der Wahrnehmung. Auch, sagen wir mal, die ganz erklärten Söder-Hardcore-Fans, die haben jetzt kapiert, für die Union geht es nur mit Laschet oder eben gar nicht. Und das wird bei den Anhängern in Bayern natürlich eine Rolle gespielt haben, aber auch sonst im ganzen Land. Und dabei kennen sich jetzt eben mehr Menschen zu Armin Laschet. Und vielleicht liegt es auch daran, dass viele merken, dass Laschet nicht aufgibt, dass er einfach, ich sag mal, dranbleibt, dass er nichts verloren gibt und sich doch eigentlich ganz tapfer auch den schlechten Werten gestellt hat und jetzt auch noch weiterstellt.
Auffällig ist aber auch, dass es keinen Laschet-Effekt gibt. Er konnte vielleicht in der Sache punkten, aber immer noch liegt Scholz in der Kanzlerfrage klar vor Laschet. Ist das eine Sache der Beliebtheit oder glauben die Menschen, dass Scholz einfach qualifizierter ist?
Ich glaube mal, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Ich denke, die bundespolitische Erfahrung spielt da auch eine Rolle für Scholz. Der ist ja auch Vizekanzler, das klingt schon so ein bisschen nach Kanzler, als ob er das jetzt schon könnte. Und das hat so seinen eigenen Glanz, seine Strahlkraft, glaube ich. Das wirkt einfach souverän. Laschet kennen die Menschen in Nordrhein-Westfalen ja als Regierungschef, aber darüber hinaus nicht so sehr als Macher. Und das ist dann aufs ganze Land gerechnet wahrscheinlich der große Unterschied zwischen den beiden.
Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Bundestagswahlen könnte darin bestehen, dass viele Menschen bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Gibt es dazu aktuelle Zahlen?
Ja, da haben wir aktuelle Zahlen, denn bisher haben 40% der Wahlberechtigten schon per Briefwahl abgestimmt. Die Zahl kann bis Sonntag ja noch ganz leicht steigen. Das sind so viele wie noch nie, aus den bekannten Gründen natürlich. Das hat auch der Bundeswahlleiter bestätigt und das auch mal mit dem Anteil der Briefwähler vor 4 Jahren verglichen. Da hatten nur knapp 28% der Wähler per Brief abgestimmt, aber damals gab es natürlich auch keine Pandemie.
Erwarten Sie am Sonntag ein klares Ergebnis oder ein enges Rennen, das dann auch Koalitionsverhandlungen zur Folge haben könnte, die sich dann in die Länge ziehen?
Ja, also ich erwarte da ganz klar ein enges Rennen. Ich habe noch keinen Wahlkampf erlebt, der dermaßen spannend war. Die Zahlen fast aller Parteien waren ja über Monate hinweg sehr volatil. Und was dabei am Sonntag rauskommt, ist für mich völlig offen. Vor allem auch deshalb, weil der Sieger ja tatsächlich leer ausgehen könnte, wenn der Zweitplatzierte mit Grünen und FDP eine Mehrheit zustande bekäme. Ich glaube, da gibt es noch sehr lange sehr viele Optionen, sehr viele Verhandlungen, sehr viele Gespräche, sehr viele Verabredungen. Und wir müssen da auch nach dem Sonntag mit unseren lieben Politikern wohl noch sehr viel Geduld haben.
Also Angela Merkel wird noch einige Zeit im Bundeskanzleramt bleiben.
Sie kann dann ihren eigenen Rekord wahrscheinlich noch weiter vergrößern und verlängern.
Noch 2 Tage bis zur Bundestagswahl, das waren Informationen von Hauptstadtkorrespondent Klaus Sturm. In 2 Tagen ist also Bundestagswahl und wer gestern in ARD und ZDF die letzte Diskussionsrunde mit den Spitzenvertretern der Parteien verfolgte, konnte hören, dass die Klimapolitik und die Notwendigkeit, dass sich etwas ändern muss, längst bei allen Parteien angekommen ist. Die Ausnahme bildet nur die AfD. Druck auf die Politik wollen heute wieder die Klimaaktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future machen. Weltweit sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant. In Deutschland lautet das Motto mit Bezug auf die Bundestagswahl: höchste Zeit zu handeln. Wir wählen Klima. Braucht die Politik aber tatsächlich noch den Druck von der Straße? Susanne Henn aus der SWR Umweltredaktion ist dieser Frage nachgegangen.
Das Thema Klima wird im Wahlkampf zwar diskutiert, aber ich sehe, dass es im Grunde fast gar nicht um Themen geht,
sagt Professor Andreas Freitag von der FSU Jena. Stattdessen ging es häufig darum, ob Annalena Baerbock abgekupfert hat, welchen Fettnapf Armin Laschet wieder erwischt und wie Olaf Scholz sich aus Verantwortung entwindet. Dabei, so meint Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute, ist die Wahl am Wochenende schon aus schierer Notwendigkeit eine Klimawahl.
Wenn wir es jetzt nicht in der nächsten Legislaturperiode schaffen, diesen Wandel in Gang zu setzen in eine CO2-freie Welt, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Bei den Menschen im Land ist das angekommen. 44% fanden im Juli, dass Klima ein Megathema sei, gleichauf mit Corona. Und auch in allen Parteiprogrammen, außer bei der AfD, stehen ambitionierte Klimaziele. Allerdings, so die Politikwissenschaftlerin Professor Annette Elisabeth Töller, ist Papier geduldig.
Wenn man in die Programme reinguckt, dann sind es eigentlich nur die Grünen, die zu vielen Dingen sehr ausgefeilte Konzepte haben und für die das eben auch eine hohe Wichtigkeit hat.
Doch noch nicht einmal dieses Programm reiche aus, um das 1,5-Grad-Ziel zumindest theoretisch zu erreichen. Doch während sich die Grünen wenigstens Wege überlegt haben, belassen es die anderen Parteien mehr oder minder bei Absichtserklärungen. Die Linken etwa versprechen die Klimaneutralität bis 2035. So ambitioniert ist keine andere Partei.
Es reicht eben nicht, solche Ziele zu verkünden, ohne dann eben auch genau zu überlegen, wie man dahin kommt. Und ich glaube, die Komplexität dieser Aufgabe wird immer noch unterschätzt.
Glaubt Professor Johannes Orfall vom Karlsruher Institut für Technologie. Während die Linken in Sachen Klimaschutz einen starken Staat fordern, will die FDP es allein dem Markt überlassen. Der CO2-Preis soll es richten. Das ist pure Theorie, meint Niklas Höhne vom New Climate Institut.
Ich glaube, es ist viel zu einfach zu sagen, den CO2-Preis auf alles und dann haben wir das Problem gelöst. Das ist nah an Polemik.
CDU und SPD halten offiziell an einem Kohleausstieg bis 2038 fest, wohlwissend, dass sich so die Ziele aus dem neuen Klimaschutzgesetz nicht erreichen lassen. Und auch sonst versuchen sie, niemandem weh zu tun, versprechen ein bisschen Förderung der Luftfahrt hier und des Benzinpreises dort.
Das geht aber leider beim Klimaschutz nicht. Wir sind so spät dran, wir müssen reduzieren und dabei wird man Leuten auf die Füße treten.
Und da viele Politiker sich nicht trauen, das auch auszusprechen, ist der Druck von der Straße offensichtlich noch dringend nötig.
Informationen von Susanne Henner aus der SWR Umweltredaktion. Fridays for Future demonstriert also heute wieder. Hierzulande wird die Gruppierung von Teachers for Future, also den Lehrern für die Zukunft, unterstützt. Eine der Mitinitiatorinnen dieser Gruppe ist die Lehrerin Lea Fiestelmann. Sie unterrichtet Deutsch und Politik Sozialwissenschaften. Frau Fiestelmann, was war denn die Motivation, diese Gruppe ins Leben zu rufen?
Ja, die Motivation war ganz klar, dass wir gesehen haben, dass den SchülerInnen an den Schulen teilweise starke Konsequenzen drohten. Und wir einfach gesagt haben, die kämpfen tatsächlich für ein Ziel, was wir komplett unterstützen und dementsprechend das auch nach außen tragen wollen, dass Schulen nicht nur dagegen sind, dass Kinder auf die Straßen gehen und sich für ihre Zukunft einsetzen, sondern dass es auch Unterstützung in den Lehrerkollegien gibt.
Sollten Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit zur Demo gehen, also letztlich Schule schwänzen, ist es zulässig, dass die Schulpflicht nicht eingehalten wird? Oder ist es nicht auch Teil des Lehrerberufs, darauf zu achten, dass die Schulpflicht eingehalten wird?
Grundsätzlich ja, aber tatsächlich steht die Schulpflicht hier ja im Interessenskonflikt mit den Zukunftsinteressen unserer SchülerInnen. Zu dieser Ausnahme, dem globalen Großstreik, können wir das auf jeden Fall vollkommen unterstützen, dass SchülerInnen, die sich selbstständig dafür entschieden haben, diese Fehlstunden eventuell auch in Kauf zu nehmen, dass sie tatsächlich dann ja sich politisch auf der Straße weiterbilden. Das ist auf jeden Fall was, wo sie auch ganz, ganz viel raus mitnehmen. Daher, ich sehe das definitiv nicht als verlorene Unterrichtszeit, sondern als Gewinn.
Es geht ja auch nicht um die Unterrichtszeit, sondern um die Schulpflicht. Wenn Schüler so nicht in die Schule kommen, muss ja der Lehrer auch letztlich Meldung machen und muss sagen, der Schüler fehlt seit 3 Tagen oder fehlt jetzt einen Tag, ich habe keine Entschuldigung bekommen. Da gibt es ja auch bestimmte Regeln dafür.
Ja, natürlich. Also die werden auch eingehalten. Das heißt, diese 4 Stunden stehen dann auch auf dem Zeugnis. Aber genau das ist es ja auch, was die SchülerInnen wollen, denn das Zeichen ist ja einfach, uns ist es wichtiger, für unsere Zukunft zu kämpfen, dass wir als Planet eine Chance haben zu überleben, als ja danach einfach 4 Stunden auf dem Zeugnis stehen zu haben. Ja.
Haben Sie Angst vor disziplinarrechtlichen Konsequenzen?
Eigentlich nicht. Wir handeln nur im Rahmen des Grundgesetzes. Das haben wir geschworen, uns danach zu richten. Es gibt das Demonstrationsrecht, das wiegt unserer Meinung nach sehr, sehr stark. Das Recht der freien Meinungsäußerung und auch für SchülerInnen das Recht, ihre politische Bildung, die sie auch in der Schule erfahren haben, dann auch tatsächlich auf die Straße zu tragen und sie dort zu äußern und zu zeigen, dass sie mündige politische BürgerInnen sind.
Es gibt aber auch die Neutralitätspflicht für Lehrer. Viele Lehrer sind ja verbeamtet und damit laut Beamtenrecht auch zur Neutralität verpflichtet, also dass sie die Kinder letztlich auch nicht indoktrinieren. Das ist ja auch einer der Vorwürfe.
Ja, aber da wird das Neutralitätsgebot tatsächlich falsch verstanden. Denn Neutralität nur im Rahmen des Grundgesetzes. Und genau daran halten wir uns auf jeden Fall auch. Also wenn SchülerInnen auf die Straße gehen und damit ihre Rechte, die im Grundgesetz verankert sind, verteidigen, ist das auf jeden Fall etwas, was dem Neutralitätsgebot absolut entspricht.
Zentrale Aufgabe der Schule ist es aber doch eigentlich, Wissen zu vermitteln.
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das klingt immer sehr nach Faktenwissen. Es geht darum, tatsächlich Bildung anzuregen, Selbstbildung auch und eben mündige BürgerInnen ja nachher aus der Schule ins Leben schicken zu können.
Das heißt, Sie wollen letztlich den Kindern, den Schülerinnen und Schülern auch einen Wertekanon vermitteln?
Ja, auf jeden Fall, genau. Und das eben im Rahmen des Grundgesetzes. Dementsprechend passt das auch zum Beutelsbacher Konsens.
Das ist nicht Primäraufgabe der Eltern.
Auch, natürlich. Da geht es auch um die Erziehungsarbeit. Das haben wir als Schüler auch als Aufgabe.
Und wenn Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler daherkommen und sagen, also ich bin mit dem, was sie da machen, so wie es sie es machen, nicht einverstanden?
Äußern können sie das natürlich. Da haben die Schulleitungen sicher auch offene Ohren dafür. Aber solange sich das im Rahmen des Schulgesetzes bewegt, sich da keine großartigen Probleme.
Lia Fiestelmann von der Gruppe Teachers for Future, eine Lehrerinitiative, die die Klimabewegung Fridays for Future unterstützt. SWR 2 aktuell, es ist 12 Uhr gleich 20 Minuten, Themenwechsel. Carlos Puigdemont, der frühere katalanische Regionalpräsident, ist auf Sardinien festgenommen worden. Jetzt hat Italien ein Problem, denn Puigdemont ist Europaabgeordneter und genießt deshalb eigentlich Immunität, die, und jetzt wird es kompliziert, vom Europäischen Parlament im Frühjahr aufgehoben worden war. Die Entscheidung war anschließend vom EU-Gericht bestätigt worden. Dagegen hatte Puigdemont aber Einspruch erhoben. Und eine endgültige Entscheidung, die steht noch aus. Grundlage für die Festnahme auf Sardinien war ein europäischer Haftbefehl im Zusammenhang mit Puigdemonts führender Rolle bei den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen vor 4 Jahren. Zur Festnahme Puigdemonts der Beitrag von Oliver Neuroth.
Am Vormittag versammeln sich ein paar hundert Anhänger Puigdemonts vor dem italienischen Konsulat in Barcelona. Einige rufen Puigdemont, unser Präsident. Die Forderung aller, der katalanische Politiker müsse sofort freigelassen werden. Das verlangt auch die Vizechefin von Puigdemonts Separatistenpartei Junts per Catalunya, Elsa Artadi. Für sie ist es ein Unding, dass die spanische Justiz an ihrem europäischen Haftbefehl festhält. Das oberste Gericht mischt sich hier wieder in die Politik ein und setzt sich über die spanischen Autoritäten hinweg. Das ist ein schwerwiegender Fall, wie man hier in Europa über eine Situation urteilt, die eigentlich kristallklar ist. Kristallklar ist aus Sicht vieler Unabhängigkeitsbefürworter, dass der Haftbefehl gegen Puigdemont im Moment nicht in Kraft sei. Und zwar so lange, wie über die Frage beraten wird, was mit der Immunität des Politikers als EU-Abgeordneter passiert. Für Rechtsprofessor Borja Mapelli von der Universität Sevilla besteht kein Zweifel daran, dass der Haftbefehl gegen Puigdemont trotz dieser Debatte auf EU-Ebene gilt. Der europäische Haftbefehl ist aktiv. Italien hat ihn schließlich vollstreckt. Das Land würde keine illegale Verhaftung vornehmen. Die konservative Opposition in Spanien begrüßt die Nachricht von der Verhaftung. Der Chef der konservativen Volkspartei PP, Pablo Casado, schreibt auf Twitter, Puigdemont müsse nun in Spanien wegen der Missachtung der Verfassung der Prozess gemacht werden. Die spanische Regierung reagiert zurückhaltend auf die Festnahme Puigdemonts. Als bisher einziges Regierungsmitglied hat sich Verteidigungsministerin Margarita Robles im Sender TVE zu dem Fall geäußert. Für die Regierung ist ganz klar, dass jeder Bürger, auch Herr Puigdemont, das akzeptieren muss, was die Gerichte sagen. Niemand kann sich der Rechtsprechung entziehen. Und jeder hat die Verpflichtung, vor Gericht zu erscheinen. Ebenso klar dürfte aber sein, der spanischen Regierung kommt die Verhaftung ungelegen. Denn vor wenigen Tagen erst haben die Gespräche mit der Regionalregierung über ein Ende des jahrelangen Konflikts wieder begonnen. Entscheidend dürfte nun die Frage sein, ob die italienische Justiz den Katalanen nach Spanien ausliefert oder nicht. Das dürfte sich heute im Laufe des Tages klären.
Der Bericht von Oliver Neuroth. Nicht nur in der Bundesrepublik wird am Sonntag abgestimmt, sondern auch in der Schweiz. Dort wird aber nicht über die Zusammensetzung des Parlaments entschieden. In einer Volksabstimmung entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer über die Ehe für alle. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder in Westeuropa, in dem es die Ehe für alle noch nicht gibt. Katrin Hondl berichtet.
Warum kommt die Ehe für alle in der Schweiz so spät? Das fragen sich auch Rosanna und Lorline. Die beiden jungen Frauen sind ein Paar. Auf der Gay Pride in Genf haben sie zusammen mit rund 30.000 anderen für das Ja-Wort geworben. Das Ja zur Einführung der Ehe für alle. Für das Recht zeigen zu dürfen, dass man sich liebt, dass es das Gleiche ist wie bei Heterosexuellen. Wir leben im Jahr 2021, da müssen wir uns nicht mehr rechtfertigen, sagt Lorline. Für mich ist das keine komplizierte Angelegenheit. Für die traditionsbewusste und tendenziell konservative Schweiz allerdings schon. Fast überall in Europa, abgesehen von osteuropäischen und Balkanstaaten, gilt die rechtliche Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren schon seit Jahren. Olga Bachanowa ist Leiterin der Kampagne für das Ja zur Ehe für alle.
Hier nehmen solche gesellschaftlichen Veränderungen sehr viel Zeit in Anspruch. Das Parlament hat jahrelang beraten, hat sehr viele Gutachten produzieren lassen, obwohl natürlich im europäischen Ausland die Ehe für alle schon längst Realität ist. Das heißt natürlich, für die Schweiz wird es ein riesiger Schritt nach vorn sein.
Und es sieht nach den Umfragen auch ganz so aus, als ob die Schweizerinnen und Schweizer bei der Volksabstimmung am Sonntag diesen Schritt gehen wollen. Deutlich mehr als die Hälfte wollen mit Ja stimmen. Quer durch alle politischen Lager finden sogar 70%, die Zeit sei nun reif für die Ehe für alle. Dennoch hat das Lager der Gegnerinnen und Gegner in den vergangenen Wochen aufgeholt. Sie stören sich besonders daran, dass verheiratete gleichgeschlechtliche Paare dann auch Kinder adoptieren und lesbische Paare durch Samenspenden leibliche Kinder bekommen können. So auch die Argumentation von Andrea Geisbühler, Parlamentarierin der rechten Schweizer Volkspartei SVP, in einer Fernsehtalkshow.
Jeder soll mit dem Partner zusammenleben, der glücklich ist.
Jeder solle zusammenleben, mit wem er glücklich ist und darin auch gleichberechtigt sein, sagt sie. Aber beim Recht auf ein Kind sehe sie die Grenze. Die Nein-Kampagne führt ihren Kampf gegen die Ehe für alle auch mit drastischen Mitteln. Auf einem Plakat ist zum Beispiel ein gruseliger Zombie zu sehen. Kinder mit einem Toten, heißt es daneben, und vor rotem Hintergrund Ehe für alle, nein. Das Horrorbild soll offensichtlich Angst schüren vor vermeintlichen Abgründen gleichgeschlechtlicher Liebe mit der völlig an den Haaren herbeigezogenen Vision, dass lesbische Paare zum Kinderkriegen auf den Samen verstorbener Männer zurückgreifen würden. Eine Schockstrategie, die auf Emotionen zielt und die der Leiterin der Pro-Kampagne Sorgen macht.
In der Schweiz kann man eine Abstimmung immer verlieren. Das heißt, erst am 26. können wir wirklich sagen, ja, wir haben gewonnen.
In der Schweiz wird am Sonntag über die Ehe für alle abgestimmt, Katrin Hondl berichtete. Kehrtwende diesen Sommer bei Daimler in Sachen Batteriezellen. Bisher hat der Konzern auf Lieferanten gesetzt, aber dann im Juli erklärt, man wolle jetzt doch selbst Geld in die Batteriezellfertigung stecken. Wie das konkret aussehen soll und mit wem, das hat heute die Daimler-Tochter Mercedes-Benz vorgestellt. Sie steigt als dritter Partner mit ein beim Batteriezellenhersteller ACC des Autokonzerns Stellantis und des französischen Mineralölunternehmens Total Energie. Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was hat denn den Konzern dazu bewegt?
Naja, Daimler sieht das als Schlüssel für seinen Elektrohochlauf, so hat's Konzernchef Källenius in einer Pressekonferenz gerade heute Vormittag gesagt. Man sichere sich da hochwertige Batteriezellen zu wettbewerbsfähigen Kosten aus Europa. Und da habe es mit diesen beiden Partnern, die ACC gemeinsam gegründet haben, eben am besten gepasst, so Källenius. Ziel ist es, bis 2030 bereit zu sein für bis zu 100% Elektro bei Mercedes-Benz, wenn es der Markt zulässt. Die Botschaft heute nach außen: Wir warten nicht auf die Transformation, wir treiben sie aktiv voran.
Die drängendste Frage für die Mercedes-Beschäftigten beim Thema Transformation ist ja, wie kann die abgefedert werden? Können wir künftig in Mercedes-eigenen Batteriezellfertigungen weiterarbeiten? Wie viel Hoffnung hat Ola Källenius Ihnen da heute gemacht?
Keine konkrete. Also da hat er sich trotz mehrerer Nachfragen auf nichts festlegen lassen, weder ja noch nein. ACC soll jetzt ausarbeiten, wo in Europa noch Produktionen gebraucht werden. Bisher geplant ist eine in Frankreich, eine in Kaiserslautern. Die Vorschläge würden dann beurteilt. Mitsprache hat Mercedes natürlich mit 2 von 6 Aufsichtsräten als gleichberechtigter Partner. Källenius hat auch nochmal auf die Investitionen in Untertürkheim hingewiesen, wo ja ein E-Campus und so weiter Labore geplant sind. Das soll mit reinfließen. Aber ob jetzt dort oder woanders in Gaggenau etwa eine Batteriezellfertigung eine Chance hätte, dazu leider kein Wort.
Wie viel lässt sich der Stuttgarter Autohersteller denn diesen Einstieg bei ACC kosten und wie viel kommt dann von ACC bei Mercedes an?
Ja, also erstmal insgesamt ist eine Kapazität von mindestens 120 Gigawattstunden bis Ende des Jahrzehnts geplant. Mercedes soll dann ab Mitte des Jahrzehnts auch beliefert werden. ACC soll mit 7 Milliarden Euro wirtschaften können. Die setzen sich zusammen aus Subventionen, Fremdkapital und auch Eigenkapital. Der Mercedes-Anteil liegt dann bei in etwa unter 1 Milliarde Euro.
Mercedes-Benz steigt als dritter Partner beim europäischen Batteriezellhersteller ACC ein. Ist diese Nachricht denn bei den Anlegern gut angekommen?
Also am Kurs der Daimler-Aktie lässt sich das schwer ablesen. Die hat nicht so recht eindeutig reagiert. Erst ging es runter, dann wieder ein Stückchen rauf, plus 0,4% gerade. Wenn das für Freude gesorgt hätte, dann dürfte die heute von anderen Faktoren getrübt sein, die den Tag bestimmen an der Börse. Der IFO-Geschäftsklimaindex, noch wichtiger Gradmesser für die Stimmung in der Wirtschaft, für die Wirtschaftsentwicklung, ist zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Und ebenfalls noch nicht ausgestanden ist leider ja auch die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Das wird an der Börse die nächsten Tage weiter im Fokus bleiben. Und wir sind ja auch noch kurz vor der Bundestagswahl. Also da hält man sich lieber zurück. Der DAX im Moment 0,8% im Minus bei rund 15.520 Punkten. Das ist einfach heute ein Tag des Abwartens, der Zurückhaltung. Da müssen wir weiter beobachten, wie das jetzt am Sonntag ausgeht.